Starting Grid, der Formel 1 Podcast mit Kevin Scheuren und Dennis Lewandowski. Keep racing auf meinsportpodcast.de und überall, wo es Podcasts gibt.
Herzlich willkommen zu Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Die Formel 1 Saison 2024 liegt nun hinter uns. Es war eine lange Saison. Erstmals wurden 24 Rennen absolviert, aber auch eine unerwartet spannende. Max Verstappen konnte sich zwar wie zu erwarten den vierten Weltmeistertitel sichern, aber die Dominanz, mit der Red Bull in den letzten Jahren ihn dabei unterstützt hat, die scheint endgültig vorbei. Der neue Klassenprimus heißt McLaren und sichert sich die 9. Konstrukteurs-WM und damit die erste seit 1998. Damals drehten noch Mika Häkkinen und David Coulthard an den Lenkrädern der in Woking gebauten Boliden. Auch das letzte Rennen der Saison, für gewöhnlich nicht unbedingt als Leckerbissen bekannt, hatte noch einige Pfeile im Köcher. Max Verstappen dreht Oscar Piastri in Kurve 1 heraus und eröffnet Ferrari doch nochmal die Chance auf den Titel. Charles Leclerc gab alles und beeindruckte mit einem Traumstart und toller Pace. Aber es sollte nicht reichen. Alpine sichert sich den 6. Platz in der Teamwertung und beendet eine eigentlich verkorkste Saison, damit weit über dem, was zu erwarten war und mit einigen Millionen mehr in der Tasche. Lewis Hamilton beendet seine Ära bei Mercedes und das nochmal mit alter Klasse. Das und vieles mehr besprechen wir in der heutigen Ausgabe. Und das mache ich nicht alleine. Ich bin Dennis Lewandowski. Denn auch an diesem Wochenende und auch wenn der Stern im Stuttgarter Nachthimmel von Lewis Hamilton nun endgültig verglüht ist, strahlt noch ein Stern heller denn je über diesen Podcast. Und das ist Kevin Scheuren.
Wow. Hallo. Hallo Dennis. Hallo liebe Hörerinnen und Hörer. Ach, schön. Ja, das ist ja sensationell.
Ach, Kevin. Ja, Kevin, die 2024er Saison, sie liegt hinter uns. Es war eine lange Saison, aber ich finde auch eine sehr spannende und interessantere, weil ich glaube, und das wäre so meine Eröffnungsfrage, Kevin, wenn wir jetzt die 24 Rennen im Nachhinein betrachten, hättest du vorher nur einen Pfifferling auf so eine Saison gewettet, wie wir sie jetzt hatten?
Nein, also wenn ich mich an meine Gedanken vor der Saison erinnere, ich war da ziemlich klar und sagte, ja, Verstappen wird sicher Weltmeister und Red Bull ist erstmal noch uneinholbar für die Konkurrenz. Und zu Beginn der Saison sah das ja auch so aus. Ja, also da hätte ich immer noch keinen Pfifferling drauf gesetzt, dass Max Verstappen eingeholt wird und dass Red Bull eingeholt wird. Aber so dann mit der Zeit wurde das immer weniger bei denen und immer mehr bei den anderen. Und dann hinten raus, finde ich, war es wirklich eine klasse Saison. Ja, also es war eine lange Saison, es war eine anstrengende Saison, aber es war wirklich eine klasse Saison, die mich doch in ihrer Gesamtheit extrem überrascht hat. Extrem viele Storys, Sachen, die passiert sind, gute Rennen, wo ich sage, okay, die vergisst man dann wahrscheinlich tatsächlich. Dieser WM-Kampf, dieser angedeutete zumindest um die Fahrer-WM, der klare WM-Kampf um die Konstrukteurs-WM, dann haben wir noch so kleinere Zweikämpfe gehabt im Mittelfeld, wo es ja noch bis zum Schluss ging, also dass wir am Saisonfinale noch Entscheidungen hatten, das war eigentlich so das wichtigste Zeichen für die Formel 1 und das ja, macht Mut, Hoffnung und Vorfreude auf 2025.
Und wo wir jetzt von Rennen reden, die man vergessen wird, Kevin, wo ordnest du da Abu Dhabi ein, das gestrige Rennen? Ist das auch ein Rennen, worüber wir wahrscheinlich nächstes Jahr nicht mehr sprechen werden oder war es doch schon eins, was dann hängen bleibt, weil ja doch die eine oder andere Sache passiert ist?
Also ich muss sagen, dass ich bin vor einem Rennen in Abu Dhabi immer sehr skeptisch. Ich finde Abu Dhabi als Ort der Formel 1, ich meine, es ist halt der Ort des Finals, aber die Strecke ist jetzt nicht einer meiner Lieblingsstrecken. Die finde ich relativ belanglos, die finde ich relativ austauschbar. Jetzt gestern, muss ich sagen, durch die Situation beim Start mit Verstappen und Piastri und das, was dann daraus gefolgt ist, dann dass man nicht wusste, ob der McLaren hält, weil es da irgendwelche Funksprüche gab. Okay, vielleicht war das halt ein bisschen künstlich Spannung erzeugen, aber sei es drum, es könnte immer was passieren. Die Aufholjagd von Leclerc, Hamilton-Story, dann Gasly, der sich super verteidigt hat. Es gab so doch einige Storys, wo man sagt, doch, also Abu Dhabi 2024 war eins der besseren Abu Dhabi-Rennen.
Ja, das sehe ich ganz genauso. Wir haben ja gestern auf dem YouTube-Kanal von Formel1.de die Watchparty gemacht und ja, wir sind, glaube ich, beide mit relativ wenig Erwartung noch rangegangen und dann doch frohlockt, als dann der Rennsieger gestern, nämlich Lando Norris, über die Ziellinie fuhr und damit die 2024er-Saison beendet hat. Ich würde jetzt auch gerne mal im ersten Schritt so ein paar Punkte aus dem Rennen wirklich einfach mal aufsammeln, bevor wir später die huldigen, ja, die es verdient haben und auch die verabschieden, die die Formel 1 in Zukunft erstmal zumindest nicht mehr beiwohnen werden. Fangen wir mal an direkt am Start. Kurve 1, Max Verstappen und Oscar Piastri. Also am Start kommt ja vorne Max Verstappen von Platz 4 startend hervorragend weg. Setzt sich in der ersten Kurve links neben Piastri auf die Innenseite und dreht den Konstrukteurstitelanwärter dann direkt mal um und greift so ja auch ins Geschehen ein. Daraufhin hat er sich dann ja auch sehr ruppig am Funk geäußert. Er hat nämlich eine 10-Sekunden-Strafe bekommen und hat dann gleich mal in gewohnter Verstappen-Manier gleich 20 gefordert und die Stewards mit Stupid Idiots betitelt. Erstmal, Kevin, wie würdest du diese Rennsituation bewerten und was glaubst du, was könnte auch dieser Funkspruch noch auslösen oder glaubst du, dass man am Ende der Saison da die Fünfe gerade sein lässt?
Also wir nehmen ja jetzt am Montagmorgen auf und mir das gerade auch nochmal angeguckt und ich bleibe eigentlich dabei, was ich gestern gesagt habe. Für mich ist die Strafe vollkommen okay. Ich bin eh kein wirklicher Fan davon zu sagen, in der ersten Runde bestrafen wir nicht. Also da würde ich mir vielleicht sogar noch mehr Konsequenz 2025 wünschen, weil für mich ist es halt so gewesen, dass Verstappen sehr optimistisch in diese Kurve reingeht, wirklich extrem spät bremst. Na, klar ist er zu einem gewissen Zeitpunkt neben Piastri, ein Stück weit vielleicht sogar vor Piastri, aber das reicht für mich nicht aus. Also er sucht da die Lücke, die vielleicht nicht da ist und nimmt damit den Kontakt in Kauf. Und ich habe es auch gelesen in unserer Telegram-Gruppe Starting Grid Fans, bei Facebook Starting Grid F1 Fans, auch auf Discord. Ja, aber Piastri hätte mehr Platz lassen können. Also ich finde nicht, dass das die Pflicht desjenigen ist, da mehr Platz zu lassen, sondern dass es vielleicht eher die Pflicht des innerliegenden Autos ist, zu sehen, wenn das nicht funktionieren kann. Verstappen hat sich committed. Dieses Commitment ist schiefgegangen. Er hat Piastri gedreht, er hat sich selber gedreht. Und hatte sogar mehr Glück als Piastri, weil er sich quasi einmal komplett gedreht hat und Piastri noch ein bisschen länger quasi entgegen der Fahrtrichtung stand. Und demnach finde ich die 10 Sekunden vollkommen okay. Im weiteren Verlauf des Starts gab es ja auch noch eine Situation mit Perez und Bottas, da wurde das auch bestraft. Also ich find's okay. Ich bin nach wie vor der Meinung, dass die Strafe gerechtfertigt ist, weil sich Verstappen hier daneben benommen hat, in Anführungsstrichen. Und deswegen würde ich mich freuen, wenn das in Zukunft halt auch so weitergeahndet wird in der ersten Runde. Weil warum wird die erste Runde rausgenommen? Das ergibt ja keinen Sinn. Die erste Runde ist eine neuralgische Runde im Motorsport. Und da weiß ich nicht, warum da andere Regeln gelten sollten als für die anderen 57 Runden in Abu Dhabi.
Ja, guter Punkt. Also, wo ich es noch tatsächlich teilweise nachvollziehen kann, wäre tatsächlich Kurve 1, wenn es sich wirklich drubbelt. Aber im Großen und Ganzen, wie du schon sagst, wenn da einer mit Mitteln dazu zur Wehr geht, die einfach nicht funktionieren und einfach dann auch, und das war es in Verstappens Fall, er hat eine Lücke gesehen, die nicht da war, dann muss man halt darüber reden, ob man das bestraft und das hat man gestern.
Ich weiß halt nicht, ob die erste Kurve so rauszunehmen ist, weil im Endeffekt sind das die 20 besten Fahrer der Welt, würde man meinen. Da kann man sich auch in der ersten Kurve benehmen. Es geht ja wirklich, es ist ja Fingerspitzengefühl gefragt. Also wie verhält sich ein Fahrer in der ersten Kurve? Es gibt die Fahrer, da ist es halt unglücklich, was passiert. Ich finde, das kann man ja auch, das erkennt man ja auch. Da hat man ja auch gesunden Menschenverstand. Auch die Rennkommissare haben den. Aber dann gibt es Situationen wie gestern, die für mich relativ klar sind sogar, dass sich Verstappen da ein Stück weit auch vielleicht verschätzt, dass er da mehr Platz sieht, als da ist. Und dann ist es halt ziemlich klar. Ja? Also ich glaube, einfach Menschenverstand anwenden bei der Strafenwahl. Da werden jetzt einige sagen, ja, Menschenverstand wäre es gewesen, das als Racing Incident zu werten. Wie gesagt, sehe ich persönlich anders. Aber da kann man auch in der ersten Kurve mit vernünftiger Maßgabe auch in Zukunft bestrafen, finde ich.
Ja, guter Punkt. Und ja, Kevin, wir waren gerade noch emotional aufgeladen eben von dieser Kurve 1, als es dann weiterging und dann in Kurve 6, 7 plötzlich Sergio Perez ja ebenfalls in die falsche Fahrtrichtung stand, vorhergegangen, ein super Überholmanöver von Kevin Magnussen, der nämlich Valtteri Bottas und Sergio Perez auf einmal überholt hat. Und Valtteri Bottas, ja, ich weiß nicht, ob er dann gleich Perez noch mit überholen wollte, sticht auf jeden Fall innen rein und dreht den, ja, zumindest in der Meinung der meisten mittlerweile geschassten Red Bull-Piloten dann ins Aus. Der hat zumindest das, was ich gestern gehört habe, vielleicht hast du da ja noch die eine oder andere neue Info, daraufhin das Auto eben nicht mehr starten können. Da geisterte gestern dann, dass die Kupplung verbrannt wäre. Was ist da der aktuelle Stand? Wie bewertest du das Manöver und wie bewertest du eben dieses Aus für Perez?
Also ich habe jetzt noch nichts Neues gehört, was da am Red Bull irgendwie kaputt gewesen sein soll. Das Manöver von Magnussen war richtig geil. Also der hat sich beim Start, finde ich, sehr, sehr gut gezeigt. Bottas, ich glaube, über Bottas müssen wir gar nicht viel sagen gestern. Das war ja furchtbar in den Duellen. Das war gegen Perez furchtbar, wie er da so einfach ja, sich da reinsetzt, ja, wie so ein Klotz. Ich bin jetzt da und dann kannst du mal gucken, wo du bleibst. Armer Perez und dann später ja auch noch gegen Kevin Magnussen. Also da hatte Bottas endgültig keinen Bock mehr, glaube ich, auf Sauber und wollte das nochmal deutlich zeigen. Hat er auch gemacht, eindrucksvoll. Und für Perez ist es wirklich ein bitteres Ende. Wenn es jetzt so sein sollte, dass sich heute am Montag entscheidet, wie es in Zukunft weitergeht bei Red Bull, nicht, dass es heute bekannt gegeben wird, aber dass man zumindest in Dubai dann bei den Shareholdern die Entscheidung fällt, wer da nächstes Jahr drin sitzen wird und das sein letztes Rennen ist, dann ist das auf einer Seite sinnbildlich für all das, was da passiert ist, nämlich, dass er durch die Mangel genommen wurde und an der Seite abgestellt wurde. Und andererseits natürlich irgendwo unwürdig, weil er ja schon einer ist, der dem Team auch sehr geholfen hat und der viel geleistet hat, der sehr in die Kritik geraten ist wegen seiner Leistung und das auch zu Recht, muss er sich ja auch selber ankreiden. Und der ja auch die Möglichkeit bekommen hat, sag ich mal, den freundschaftlichen Ausstieg zu schaffen. Das hat er nicht angenommen. Von dem her wird man vielleicht, wenn man in so 2-3 Jahren, je nachdem, ob er nochmal zurückkommt, auf seine Karriere zurückblickt und dieses Ende, wenn es jetzt das Karriereende in der Formel 1 gewesen sein sollte, sagen, dass das irgendwie auch ein passendes Ende ist für eine sehr turbulente Zeit am Ende bei Red Bull Racing. Aber da wird es ja in den nächsten Tagen oder vor Weihnachten, denke ich, eine Entscheidung geben. Vielleicht bleibt er ja auch. Ne? Dann bekommt er nochmal die Chance, das irgendwie gerade zu rücken 2025. Aber ja, so enttäuscht, wie er von dann zog, von seinem Auto, was da an der Seite stand, ich glaube, so enttäuscht wird er bleiben, wenn er die Kündigungspapiere in die Hand bekommt.
Was mir später aufgefallen ist, wie du schon sagst, er ist ja dann doch auch enttäuscht und so ein bisschen ja, desillusioniert am Auto gestanden. Als er dann hinterher ins Fahrerlager kam, gab es eine Aufnahme. Da hat er sich mit einem Teammitglied von Red Bull, ich glaube mit seinem persönlichen Assistenten da begrüßt. Ich weiß nicht, ob ich mir da zu viel eingebildet habe, aber da wirkte er irgendwie doch dann zu dem Zeitpunkt lockerer, befreiter. Meinst du, dass er vielleicht für sich dann auch erkannt hat, okay, das war's jetzt? Oder glaubst du wirklich, dass der jetzt nach Weihnachten noch wirklich darum kämpfen wird, diesen Platz eben auch im nächsten Jahr zu behalten?
Ich glaube, er weiß, dass es nicht mehr in seiner Hand liegt. Und auch die Interviews nach dem Rennen waren jetzt weniger aggressiv in die Richtung, ich werde 2025 sicher fahren, ich habe Vertrag, ich bestehe darauf. Sondern, ja, ich habe einen Vertrag, aber wir schauen mal, welche Regelungen wir finden können. Und das zeigt mir eigentlich, dass der schon weiß, was die Stunde geschlagen hat. Man wird ihm ja auch Zeichen gegeben haben, vielleicht auch schon klare Worte mit ihm gesprochen haben. Jetzt geht es eigentlich darum, dass er sich möglichst amikabel aus der Situation verabschiedet. Und eine gewisse Grundentspannung, wenn du weißt, es endet eh, ist ja auch in vielen Fällen normal, wenn es halt in Richtung Erleichterung geht. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass es nicht eine Erleichterung für Sergio Perez ist, wenn da der Stecker gezogen wird, weil du kriegst es von links und rechts ab, du kriegst es mittlerweile von deinem Teamchef ab, vom Motorsportkonsulenten kriegst du es eh ab, von der Öffentlichkeit kriegst du es ab. Du bist der Einzige, der im Grunde genommen versucht, sich noch stark zu reden. Also irgendwann hört es dann auch auf und vielleicht ist es ja auch so gewesen, dass er sagt, ja, irgendwie ist es jetzt auch ein passendes Ende, ne, für den Kram, den ich jetzt in den letzten Monaten erlebt habe. Muss da vielleicht sogar ein bisschen drüber lachen. Also ich glaube, dass das schon so sein kann, dass du auf dem Weg hin ins Fahrerlager, wenn du weißt, okay, das ist das letzte Mal, dass ich jetzt als Red Bull-Fahrer da reingehe, da mit einer gewissen Erleichterung rangehst. Aber ist auf jeden Fall eine gute Beobachtung gewesen und ich bin gespannt darauf, wie es dann wird, wenn es tatsächlich enden sollte.
Ja, das wird sehr spannend zu beobachten. Sergio Perez auch in der Qualifikation, ja, wieder im Q3 mal gewesen. Das war schon eigentlich positiv zu bewerten. Dann aber ja, nur Platz 10. Und wenn wir dann sehen, dass wir einen Nico Hülkenberg im Haas, über den reden wir natürlich auch später, Pierre Gasly im Alpine, Fernando Alonso im Aston Martin und Valtteri Bottas im Sauber hatten, die dann noch vor ihm standen, ja, dann ist das natürlich auch wieder ja, schwieriger zu bewerten, beziehungsweise dann muss man vielleicht auch die Frage aufmachen, bringt er sich halt dann vielleicht selber in die Situation? Ich weiß, du bist kein großer Freund dieser Annahme, dass man sagt, wenn ein guter Fahrer sich schlecht qualifiziert, dann bringt er sich eben in diese Situation, dass er in so einem Mittelfeldkampf umgedreht werden kann. Aber ich glaube, es wäre zumindest mit dem Red Bull ein bisschen mehr möglich gewesen an seiner Stelle. Ja, und jetzt gilt es eben nach Weihnachten dann zu entscheiden oder vor Weihnachten vielleicht noch, wie es weitergeht mit Sergio Perez und wer dann gegebenenfalls sein Cockpit bekommt. Da werden wir aber auch an späterer Stelle nochmal drüber sprechen. Dann hatten wir gleich den nächsten Vorfall, Kevin. Es hat sich am Anfang ja wirklich überschlagen. Oscar Piastri, der natürlich dann eine Aufholjagd starten musste, nachdem er sich umgedreht hatte, beziehungsweise von Verstappen umgedreht wurde, ist dann noch ja, in bester deutscher Autobahnmanier quasi hinten drauf ins Stauende auf Franco Colapinto. Hat sich da direkt 10 Sekunden Strafe auch eingehandelt, die natürlich dann auch nochmal für McLaren wirklich ein zweiter Knick waren. Das fing ja wirklich schlecht an. Also sie sind ja klar als Favorit reingegangen in dieses Rennen, gerade auch nach der Super Pace im Qualifying. Und dann hat erstmal alles so ein bisschen gegen McLaren gestanden. Und das war auch so die Zeit, Kevin, wo wir beide dann diesen Ferrari-Konstrukteurs-WM-Titel wieder in greifbarer Nähe gesehen haben.
Ja, ich finde das ganz interessant. Viele haben ja Oscar Piastri mit Kimi Räikkönen verglichen. So der neue Iceman, der Unemotionale. Und ich finde, gestern hat man eindrucksvoll gesehen, dass da doch noch ein paar Emotionen schlummern. Weil ich glaube, dass die Situation mit Colapinto dem geschuldet ist, dass er natürlich mit einer gewissen Portion Wut im Bauch dann da wieder anfährt, nachdem Verstappen ihn umgedreht hat, weil er genau das Gleiche gedacht hat wahrscheinlich. Scheiße, was mache ich denn jetzt? Weil der hat natürlich auch gesehen, dass Leclerc da munter vorbeigefahren ist. Der hat es auf dem Videobildschirm auch genau wie Norris gesehen, der es ja auch in der Pressekonferenz gesagt hat, dass Leclerc 11 Plätze gut gemacht hat. Ja, und bei der Pace vom Ferrari durchaus die Möglichkeit besteht, dass er noch ganz nach vorne fährt. Und dann willst du natürlich so schnell es geht vorfahren, dann hast du diesen Ziehharmonika-Effekt und dann hängst du dem Colapinto plötzlich im Heck. Also das war dann doch noch so ein bisschen, ja, jugendlicher Leichtsinn vielleicht, dass das, was diese Emotionalität dann doch noch ist bei ihm innerlich. Finde ich aber ganz schön zu sehen, dass es auch noch passiert. Aber ja, wir saßen dann da und dachten uns, oh Gott, was passiert denn jetzt? Aber am Ende war dann klar, dass grundsätzlich, dass McLaren da im Mittelfeld oder im hinteren Bereich da wie ein warmes Messer durch Butter geht. Ja, und dass er dann noch den Punkt geholt hat, Oscar Piastri, zeigt eigentlich, was dann noch schlummerte in dem Auto, hat er ja auch gut gemacht, es hat sich immer wieder zurückgekämpft. Aber ja, das sind natürlich trotzdem so kleinere Fehler, die im Vergleich zu Lando Norris stecken bleiben erstmal, ne? Das ist dann für nächstes Jahr durchaus etwas, was ich jetzt nicht als positives Momentum für Oscar Piastri sehen würde, während Lando Norris ein herausragendes Rennen gefahren ist. Und da wird Piastri, glaube ich, nochmal drüber schauen müssen, ob er da richtig reagiert hat und wie er das gehandelt hat dann nach diesem Dreher mit Max Verstappen. Hat auch Franco Colapinto vermutlich das Rennen gekostet, weil Colapinto im Nachklapp dann halt auch sein Rennen beenden musste, aufgrund des Folgeschadens, der entstanden ist. Aber es gehört dazu. Es ist ein Lernprozess. Bislang hat sich Piastri da eigentlich relativ gut aus der Affäre gezogen und gestern in Abu Dhabi hat es dann nicht 100% funktioniert. Aber er wird daraus lernen.
Da gehe ich auch von aus. Also, ja, für Oscar Piastri ein sehr spannendes Rennen, was er aber, wie ich finde, dann mit dem, ja, mit diesen ganzen Problemen, die er hatte mit der Strafe, eigentlich dann am Ende zumindest noch mit einem Punkt, ja, bravourös wäre jetzt das falsche Wort, aber noch gut gelöst hat. Also auch eine neue Erfahrung für ihn, sich eben so durchs Feld zu kämpfen. Und das auf einer Strecke, die ja nicht die größte Überholstrecke ist. Also von daher glaube ich auch, dass das wirklich dazu beiträgt, dass Oscar Piastri weitere Erfahrungen sammelt und eben dann in der nächsten Saison vielleicht wesentlich gestärkter auch angreifen kann. Du hast gerade schon Charles Leclerc erwähnt, der ja einen Traumstart hatte. Das würde ich noch nach hinten schieben, Kevin, weil ich würde Charles Leclerc heute gerne so einen kleinen eigenen Block widmen, weil ich finde, nach der Leistung gestern und über die gesamte Saison gesehen, hat er sich das verdient und würde mal weiterspringen. Denn dann hatten wir in den ersten 27 Runden ein kleines Duell, was ich sehr spannend fand, nämlich Pierre Gasly gegen George Russell. Pierre Gasly hat sich da, und das hat sich in den letzten Wochen schon angedeutet, der hat ja mit dem Alpine in den letzten Rennen sehr, sehr oft über der Gewichtsklasse geboxt und sich aber immer bravourös gegen die Top-Fahrer und Top-Autos verteidigte. Ich erinnere da an Carlos Sainz, den er lange hinter sich gehalten hat, der nicht vorbeikam. Jetzt in Abu Dhabi musste George Russell sich erstmal ganz, ganz lange diesen pinken BWT-Schriftzug auf dem Heckflügel angucken, bevor er in Runde 27 dann vorbeigehen konnte. Wie würdest du Pierre Gaslys Saison bewerten? Es war ja auch eine Saison, die ja, glaube ich, gar nicht nach seinen Vorstellungen lief am Anfang. Also Alpine war ja unter ferner Liefen zu Saisonbeginn. Dann hatten wir natürlich auch diesen Clash mit Esteban Ocon, der, glaube ich, in Monaco dann seinen Höhepunkt gefunden hat und hat sich dann sukzessive wirklich gesteigert und, wie ich finde, auch zu einem richtigen Teamleader entwickelt. Er hat Esteban Ocon im Team, glaube ich, ganz, ganz schnell den Rang abgelaufen. Was sind da so deine Gedanken zu?
Also ich habe gestern in der Telegram-Gruppe irgendwo gelesen, dass Gasly einer in den nächsten ein, zwei Jahren für ein Top-Team wäre. Soweit würde ich nicht gehen. Ich finde nicht, dass Gasly noch einer für ein Top-Team ist. Aber er gehört mit Sicherheit im Mittelfeld zu einem der patentesten Fahrer, die es in der Formel 1 gibt. Dass er es drauf hat, das war ja immer klar. Dass bei Alpine noch ein bisschen Ocon-Bias ist, weil Ocon einfach schon so lange da war. Ich glaube, das war auch klar. Da musste sich Gasly auch ein Stück weit durchsetzen. Aber wie setzt du dich am besten durch? Also mit Leistung. Und das hat er gemacht. Seine Saison war, glaube ich, insgesamt eine wirklich erfolgreiche Saison. Wenn man bedenkt, dass, das war im YouTube-Live-Chat in der Watchparty ja auch ein ganz witziger Kommentar, Alpines Saison nur 4 Rennen gedauert hat.
Ja.
Ich meine, am Ende reicht das aus, ne? Dass Pierre Gasly aber auch in der öffentlichen Wahrnehmung bei Alpine eine Rolle eingenommen hat, die darüber hinausgeht, einfach eine gute Leistung zu zeigen, sondern wie du schon sagst, ein Teamleader ist. Das ist mir auch in Le Mans aufgefallen. Da war noch nicht ganz klar, dass Ocon zu Haas gehen würde, aber du hast schon gemerkt, dass sich irgendwo was verschoben hat, logischerweise, weil Gasly einfach auch nochmal gereift ist, auch glaube ich, in der internen Kommunikation, in der externen war er eh schon immer sehr gut. Also der weiß ja, wie er sich verkaufen muss. Das macht er wahrscheinlich noch ein bisschen besser, als Esteban Ocon es gemacht hat. Und wenn die Leistung auch noch stimmt, dann bringst du natürlich vieles mit rein, was in diesem Prozess, der bei Alpine gerade läuft, durch den Wechsel hin zu Oliver Oakes, Flavio Briatore, der dazugekommen ist, der auch genau auf solche Typen steht, weil der Gasly ist ja trotzdem auch noch einer, der klar sagt, was er denkt, denke ich, auch intern. Da wächst was zusammen, was auf Jahre hinweg eigentlich gut funktionieren kann. Und da weiß ich gar nicht, ob Gasly nochmal irgendwo hin muss dafür, sondern wenn er da jetzt diesen Entwicklungsprozess mitgehen kann, ist einer der erfahrensten Fahrer, die gerade so in dem Altersspektrum unterwegs sind, da glaube ich schon, dass da er auf nicht nur eine erfolgreiche Saison 2024 zurückblicken kann, sondern auch für 25, 26 sich selber nochmal in eine gute Position gebracht hat, auch bei dem Team weiter in dieser Leaderrolle zu verbleiben.
Was ich übrigens sehr interessant finde, Kevin, und da muss ich dich dann auch ausdrücklich für loben, als ich vor ich glaube, es war ja vor ungefähr 2 Jahren, als die ersten Gerüchte in die Richtung Gasly dann aufkeimten. Und da war ich ja noch treuer Hörer. Und da hast du schon im Podcast gesagt.
Das bist du heute immer noch.
Bin ich natürlich immer noch. Und da hat hast du schon über Pierre Gasly gesagt, das könnte für Alpine dieser Posterboy werden, den man vermarkten kann, wesentlich besser als Esteban Ocon. Und das war am Anfang, als er kam, ja noch nicht wirklich so. Der verlässt ja so ein bisschen, er ist ja doch sehr ruhig auch gewesen, hat sich im Hintergrund gehalten, weil eben Esteban Ocon dieser Teamleader war. Aber genau das, was du damals vorausgesehen hast, diese Entwicklung, die hat sich jetzt gedreht. Und ich beobachte ja zum Beispiel natürlich gerade bei Alpine sehr viel auch das Social Media. Und da merkt man wirklich, dass Pierre Gasly dieses Zugpferd auch ist, mit dem Alpine da jetzt wirbt, das Alpine in den Vordergrund stellt. Und das hat er sich, wie du sagst, eben durch Leistungen erbracht. Und sein Charisma, was er sicher hat, dieses auch natürlich für junge Formel-1-Fans, dieses Interessante, diese Persönlichkeit, die er mitbringt. Und ich glaube auch, also der hat bei Alpine jetzt einen wirklich, wirklich guten Stand. Und ich sehe das auch wie du. Wir dürfen nicht vergessen, Das Team wird ab 2026 mit Mercedes-Motoren an den Start gehen. Da ist die Möglichkeit, wirklich vorne anzugreifen, natürlich wesentlich größer. Und das ist ja auch ein Thema, was wir natürlich gleich, wenn wir über den Konstrukteursweltmeister sprechen. Wir sind mittlerweile an einem Punkt, wo du als Team, als Kundenteam die Möglichkeit hast, aufgrund dessen, dass die Motorenhersteller ja die komplett gleiche Spezifikation auch liefern müssen, dass du mit einem besseren Chassis das Werksteam auch schlagen kannst. Das heißt, es ist nicht mehr wie vorher. Ich erinnere da an Mercedes und Williams, wo eigentlich immer klar war, dass der Williams im Zweifel keine Chance gegen den Mercedes hat. Und da sind viele Möglichkeiten. Natürlich muss man erstmal das Auto dafür bauen, dass Pierre Gasly sich da vielleicht dann doch mal auch um einen weiteren Rennsieg und Podien wieder bemühen kann bei Alpine. Also von daher sehe ich wie du Pierre Gasly und Alpine. Ich glaube, das passt wie die Faust aufs Auge.
Ja, super zusammengefasst. Das ist für 26 in der Tat eine gute Aussicht, die man jetzt hat. Wenn man innerhalb des Teams es jetzt hinbekommen kann, die Stellschrauben zu drehen, die man jetzt schon angefangen hat zu drehen und vielleicht noch neue findet, wo man die Richtung, die man jetzt einschlägt, verfeinern kann. Ich glaube, dann hat man da eine echte Chance, in Enstone wieder richtig erfolgreich zu werden. Jetzt, wo auch dann klar ist, dass man nicht mehr mit Frankreich zusammenarbeiten muss, sondern all das, was nötig ist, ist in Großbritannien. Oliver Oakes als britischer Teamchef, glaube ich, bekommt dem Team auch extrem gut. Und Pierre Gasly, du hast es gesagt, ist als Leader, glaube ich, auch genau der richtige Mann, weil er bei all dem britischen Flair natürlich dieses Französische dann doch noch mit reinbringt. Und so schlägst du da zwei Fliegen mit einer Klappe. Ist ein Grand Prix-Sieger, der kann es auch nochmal werden. Und deswegen glaube ich, dass das insgesamt eine sehr fruchtbare Kombination sein kann. Ich grüße an dieser Stelle meinen besten Freund Marcel, der sich damals immer lustig darüber gemacht hat, dass ich ja schon sehr früh gesagt habe, Gasly wird irgendwann bei Renault landen. Weil es ist einfach der Franzose in der Formel 1 im französischen Team. Ist natürlich witzig, dass du das auch sagst, dass ich das damals so vehement gesagt hatte, dass er der Posterboy sein könnte. Aber hey, wer will das nicht sagen? Ja, also mit Pierre Gasly kannst du einfach mehr anstellen, was Vermarktung und Co. angeht, als mit Esteban Ocon, für den ich auch eine neu gefundene Zuneigung habe. Aber ja, Gasly ist einfach auch der bessere der beiden, muss man neidlos anerkennen. Und jetzt bin ich sehr gespannt darauf, wie es in den nächsten Jahren für Gasly und Alpine weitergeht. Aber ich glaube, es geht in die richtige Richtung.
Ja, das sehe ich ganz genauso und das habe ich natürlich auch sehr frohlockend zur Kenntnis genommen. Für wen es eventuell nächstes Jahr schon in eine sehr, sehr richtige Richtung geht und vielleicht dann auch eben um Podien und Rennsiege, das könnte Liam Lawson sein. Dem Vernehmen nach ist er auf jeden Fall sehr, sehr weit in der Verlosung für ein Red Bull Cockpit. Gestern musste er sich aber erstmal mit nur 3 festgeschraubten Rädern, und wir haben das ja gestern auch in der Watchparty gehabt, der Unterschied zwischen Reifen und Rad, ne? Es war das Rad, was eben nicht fest war. Ja, natürlich dann auch für die Racing Bulls gestern wieder ein verpatztes Rennen. Man hat sich ja schon letzte Woche eigentlich endgültig aus dem Kampf um Platz 6 verabschiedet. Und jetzt dann gestern mit Liam Lawson, der dann am Ende das Auto auch noch mit einem Motorschaden abstellen musste, kurz vor Schluss. Da haben wir mal wieder mal eine schöne weiße Rauchsäule. Das liefert uns sonst ja eigentlich nur der Renault-Motor, oder Kevin?
Ja, war mal was, ne?
Ja, dass mal auch ein Honda hochgeht, hatten wir auch schon lange nicht mehr. Ja, Racing Bulls, um da nochmal kurz drüber zu reden, die sind zum Ende der Saison wirklich, wirklich eingebrochen.
Ja, komisch. Weil ich glaube, man meinte, den Schlüssel schon gefunden zu haben und dann ist er irgendwie, man kennt das ja aus so Serien, so tattrige Hände und dann ist der Schlüssel wieder in den Abfluss gefallen. So genau in diese Lücke, durch die so ein Schlüssel halt fällt. So wirkt es. Dann hast du noch diese ganzen Unruhen mit, wer fährt da nächstes Jahr, Tsunoda, der, glaube ich, schon nicht stunk macht, aber der natürlich jetzt mit allen Mitteln versucht, in den Red Bull zu kommen und es nicht schaffen wird, dann kommt da Daniel Ricciardo, der ja auch seine eigene Leistungsfähigkeit hinterhergefahren ist. Ja, der ist seine eigene Leistungsfähigkeit hinterhergefahren, das beschreibt es, glaube ich, ganz gut. Dann hast du Liam Lawson, der reinkommt, wo jetzt auch einige sagen, ja, aber so deutlich geschlagen hat er in Tsunoda jetzt nicht. Kann man so sehen, ja. Aber du hast so viele Nebenbaustellen, die da laufen, dass es einfach schwierig ist, dann natürlich so dich in die richtige Richtung auch zu entwickeln. Sie hatten einige Updates dabei, die wunderbar funktioniert haben, und man dachte so, boah krass, also jetzt drehen die nochmal richtig auf. Und dann ging es wieder in die andere Richtung, weil dann Reifentemperaturen nicht gepasst haben. Du hast sie nicht ins Arbeitsfenster bekommen. Sie haben immer sehr viel rumprobiert auch am Frontflügel. Sie haben die Nasenstruktur auch mal verändert. Sie haben viel versucht und das ist ja auch positiv. Also wenn ein Team im Mittelfeld viel versucht, heißt es, dass da viel gearbeitet wird. Und so für die Zukunft, glaube ich, dann, wenn jetzt auch weitere Red Bull Junior-Fahrer, die es wirklich drauf haben, da hochkommen, ich glaube, dann können die Racing Bulls, die ja zum Glück nächstes Jahr wirklich Racing Bulls heißen, ja, nicht mehr V-Carb, ja, in die richtige Richtung gehen auch, so ein bisschen wie bei Alpine. Aber so insgesamt, um dann schon auf Platz 6 vorzustoßen, war das einfach zu viel Stress nebenbei und also sich oft auch verrannt in der Entwicklung vielleicht. Aber wie gesagt, versucht, macht klug und so ist man bei den Racing Bulls, glaube ich, vorgegangen. Jetzt muss man nächstes Jahr Isaac Hadjar dann integrieren, aber ich glaube, das wird kein Problem sein, da er wirklich Pech hatte im Formel-2-Finale, dass er da mit dem Anti-Stall Probleme hatte. Aber ich bin auch da verhalten optimistisch, dass das ähnlich so, wie wir das ganz oben haben im Kampf um die Konstrukteursweltmeisterschaft, dass eben, dass wir dann das Team Nummer 5 haben, na, das dann so ein bisschen zwischen den Dingen steht und für Platz 6 haben wir eben diese 4 Teams, die sich dann um diesen Platz balgen und ich finde, das ist dann auch eine tolle Aussicht auf die Zukunft.
Ja, wer keine Zukunft mehr in der Formel 1 hat, zumindest nicht als Stammfahrer, ist Valtteri Bottas. What's next? Hat er ja sehr prominent diesen Slogan jetzt immer auf seinen Klamotten getragen. Ja, wir haben ihn vorhin schon einmal erwähnt, hat ja eben das Rennen von Sergio Perez beendet und später im Rennen dann auch die Punktejagd von Kevin Magnussen, der ja wie gesagt zwischendurch ein paar wirklich gute Manöver gefahren hat. Totaler Blackout von Valtteri Bottas. Magnussen überholt ihn außen, ist schon weit vom Kurvenscheitel vorbei. Und Bottas verbremst sich total und nimmt Magnussen in bester Manier auf die Schippe und knallt ihm da total in die Seite. Also Valtteri Bottas würde ich auch gleich später nochmal kurz drüber sprechen wollen, wenn es darum geht, wen wir denn aus der Formel 1 verabschieden. Aber das war wieder nichts, nachdem man ja eigentlich sagen muss, und da war ich auch sehr überrascht, im Qualifying richtig, richtig gut den sauber in Q3 gebracht, sich wie vorhin gesagt vor Sergio Perez aufgestellt. Also da war es wieder so zwischen himmelhoch jauchzend und zu Tode betrübt bei Sauber. Ja, dann hat man noch so eine kleine ja, Aufregerszene, möchte ich nicht sagen, aber wo wir beide doch zusammengezuckt sind. Oscar Piastri, der ja dann hinten sich wieder rangefahren hat und dann irgendwann bei Yuki Tsunoda ankam, auf seinem Weg zu Platz 10 und dann nochmal fast abgeflogen wäre in der Dirty Air. Ne? Also das war auch nicht ohne, da hätte auch viel mehr passieren können.
Ja, hätte es. Ja, klar, auf jeden Fall. Aber ist es ja nicht. Ne?
Genau. Ja, das waren so erstmal zum ersten die Sachen, an die man sich doch erinnern wird. Im nächsten Take sprechen wir dann einmal über den Rennsieger Lando Norris mit einer, wie ich finde, famosen. Und du hast es gestern im Livestream gesagt und ich würde mich da fast zu hinreißen lassen, dir danach zu sprechen, Kevin, mit einer Leistung, die eines zukünftigen Weltmeisters definitiv würdig war. Wir sprechen über das McLaren-Team, was eine sehr, sehr lange Durststrecke beendet hat. Nico Hülkenberg, der in der Qualifikation eine wunderbare Leistung gebracht hat, sich aber auch selber um diese gebracht hat. Charles Leclerc und der Abschied von Lewis Hamilton. Das sind erstmal die Themen für den nächsten Log. Bis dahin verabschiede ich euch kurz in die Werbung und dann sind wir auch gleich zurück bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de.
Cary Grant spielte einen Juwelendieb in Über den Dächern von Nizza. David Niven hatte immer einen Anzug an, die hübschesten Mädchen. Sie machten coole Dinge und niemand wurde verletzt.
Und genau so wollte Surfer Jack Murphy auch sein. Ein Gentleman-Dieb wie seine cineastischen Vorbilder. Doch er hatte auch eine düstere, eine brutale Seite und die machte ihn zum Doppelmörder und brachte ihm zweimal lebenslänglich ein. Aber warum musste er trotzdem nur 17 Jahre in Haft bleiben? Die ganze unglaubliche Geschichte von Murph the Surf hört ihr bei
Tatort Sport.
Willkommen zurück zu Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Das letzte Rennen der Saison liegt hinter uns und der letzte Sieger dieser Saison heißt Lando Norris. Erst in dieser Saison konnte er überhaupt seinen ersten Formel 1 Sieg feiern in Miami und hat daraufhin eine, wie ich finde, starke Entwicklung genommen, die von vielen Rückschlägen auch befeuert wurde. Allerdings in Abu Dhabi hat er das gezeigt, was wir uns so lange von ihm gewünscht haben. Ein klasse Rennen. Ein Rennen ohne Fehler, ohne Probleme, vorneweg und keine Chance für den Gegner. Er war jederzeit souverän auf Platz 1. Carlos Sainz hatte nie die Möglichkeit, ihn anzugreifen. Und ich glaube, Kevin, das war eine Leistung, wie du es schon gesagt hast, die eines zukünftigen Weltmeisters wirklich würdig war.
Ja, da bleibe ich auch mit einer Nacht Schlaf noch dabei. Lando Norris hat in dieser Saison, das haben wir auch im Podcast schon des Öfteren besprochen, eine ganz wichtige Entwicklung durchgemacht. Der hat, um Formel 1 Weltmeister zu werden, noch zu viel falsch gemacht. Fehler in der Qualifikation, Fehler beim Start, Fehler in den Duellen, Fehler in der Kommunikation mit dem Team, Fehler in seiner eigenen Außendarstellung, in seiner eigenen Außenwirkung, in dem, was er sein möchte. Ich finde, dass das sich im Saisonverlauf herausragend gut gedreht hat. Lando Norris ist gewachsen. Lando Norris ist gereift. Lando Norris ist bereit. Und das ist das, was ich sehen wollte. Bei aller Kritik, die ich an Lando Norris geäußert habe, das Einzige, was ich immer wollte, und so ticke ich halt, wenn ich mit etwas sympathisiere, will ich das Maximum. Dann will ich, wenn es sportlich ist, dann möchte ich, dass mir gezeigt wird, dass man es kann. Ich vergleiche das mit Bayer Leverkusen. Viele von euch wissen ja, dass ich großer Fan bin. Und das auch schon viele, viele Jahre bin und immer wieder kritisiert habe, dass man in dieser Komfortzone ist, dass man immer so auf diesem Level ist, wo man nicht weiterkommt, weil man einfach auch Sachen macht, die nicht klug sind, weil man Fehler macht, weil man in der Außendarstellung kein Selbstverständnis an den Tag legt. Und das hat sich gewandelt letztes Jahr. Bayer Leverkusen ist Meister geworden, weil man dieses Selbstverständnis gefunden hat, weil die Leistung gestimmt hat, weil man die Fehler abgestellt hat. Und Lando Norris ist für mich ja ein perfektes Beispiel dafür, wie man innerhalb einer Saison eine Entwicklung sehen kann, die in die gleiche Richtung geht. Lando Norris hat nach Mexiko, glaube ich, da hat es Klick gemacht, auch was Duelle angeht mit Max Verstappen. Lando Norris hat in der Außendarstellung, finde ich, total gewonnen in den letzten Wochen nochmal, weil er diese Selbstsicherheit bekommen hat, dieses Selbstverständnis bekommen hat. Nächstes Jahr gehört mir, hat er in der InLab auch gesagt, am Boxenfunk. Hat das in der Pressekonferenz nochmal wiederholt. Lando Norris hat für mich zum ersten Mal gestern, was heißt zum ersten Mal, es ist vielleicht falsch, aber der Sieg gestern war von all den Siegen dieses Jahr der wichtigste Sieg und der beste Sieg, weil einfach alles gepasst hat. Und das hat mich total beeindruckt, das hat mich total glücklich gemacht, weil endlich habe ich diesen Lando Norris gesehen, wo ich immer gesagt habe, der kann Weltmeister werden. Und gestern haben wir ihn gesehen und gehört und erlebt und gefühlt. Und ich glaube, nächstes Jahr kann es wirklich sein Jahr werden. Er hat starke Konkurrenz nächstes Jahr, das darf man nicht vergessen. Ein Max Verstappen darfst du nicht abschreiben. Charles Leclerc, Lewis Hamilton im Ferrari darfst du nicht abschreiben. Oscar Piastri darfst du nicht abschreiben. Aber wenn Lando Norris diese Schritte, die er dieses Jahr gegangen ist, nächstes Jahr vollenden kann, dann haben wir nächstes Jahr den Formel-1-Weltmeister Lando Norris. Und das hat mir so gut gefallen, das hat mich so glücklich gemacht, dass ich das endlich gespürt habe. All das, was ich eigentlich wollte, ich wollte, dass er mir zeigt, dass es klappen kann. Und gestern hat er es mir gezeigt, auf der Strecke, neben der Strecke. Ja, das macht mich super happy. Das macht mich einfach als Fan jetzt, als jemand, der Sympathien für Lando Norris hat, extrem happy und mehr wollte ich gar nicht. Ja, ich habe hart auf ihn eingeprügelt, auch diese Saison, aber so tick ich halt. Und deswegen umso schöner, dass das jetzt gerade zum Ende hin nochmal funktioniert hat. Das ist so ein bisschen wie Bayer Leverkusen in der Saison, bevor sie deutscher Meister geworden sind. Da ging es auch gegen Saisonende, als man natürlich auch den Trainer gewechselt hat, aber in die richtige Richtung. Man hat da schon angefangen, an dem zu arbeiten, was man dann im Jahr drauf vollendet hat. Und ja, wenn Lando Norris für mich persönlich die Geschichte von Bayer Leverkusen 2025 nochmal erzählt, dann bin ich da der Erste, der extrem glücklich darüber ist. Aber es wird trotzdem ein wirklich großer Batzen Arbeit, der auf McLaren und auf Lando Norris zukommt, das auch konstant dann nächstes Jahr zu zeigen. Aber für den Moment, Abu Dhabi 24, das war weltmeisterlich und war richtig, richtig gut.
Ja, definitiv. Und welche Entwicklung ich auch sehr spannend fand, weil zu diesen ganzen Rückschlägen, die er ja in den Duellen mit Max Verstappen hinnehmen musste, kam ja auch noch ein Punkt dazu, der dich als Fahrer ja auch wirklich brechen kann, nämlich der eigene Teamkollege. Es gab eine kurze Phase in dieser Saison, wo man ja dachte, dieses Blatt zwischen Piastri und Norris, das könnte sich drehen. Wo man gedacht hat, Piastri ist vielleicht jetzt schon der Schnellere und könnte Lando Norris relativ schnell den Rang ablaufen. Und ich finde, auch da hat Lando Norris am Ende des Jahres ganz, ganz klar gemacht, ich bin hier die Nummer 1 und hat Oscar Piastri da im Endeffekt keinen Raum mehr gegeben, da irgendwas in Frage zu stellen. Und das wird auch wichtig für ihn, glaube ich, denn in die nächste Saison zu starten und zu wissen, es wird bei McLaren, das glaube ich, schon kein Nummer 1 Fahrer ausgerufen werden, aber auch für sich dieses Selbstbewusstsein, und du hast gerade diesen Funkspruch in der Outlap da angesprochen, dieses Selbstverständnis zu haben, dass er die Nummer 1 ist, dass er dieses Team führen will und er diesen Weltmeisterschaftskampf nächstes Jahr angeht. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den Lando Norris braucht und der ihm ja auch gefehlt hat. Und auch in diesen Zweikämpfen mit Max Verstappen, wo wir auch oft auf ihn eingeprügelt haben. Ich fand zum Beispiel in Mexiko, da hat er sich schon wesentlich besser angestellt. Da hat man auch gemerkt, er hat Verstappen eben nicht immer vorbeigehen lassen. Er hat dagegen gehalten, hat Verstappen da dann mehr oder weniger auch in diese Strafe getrieben, und man hat auch gemerkt, dass Verstappen da ja dann auch ruppiger wurde, der alte Verstappen wieder da, und ich glaube, das hätte Max Verstappen auch nicht gemacht, wenn er für sich gewusst hätte, ich kann es weiterhin so machen, wie ich es die ganze Saison mit Lando Norris gemacht habe. Also da auch eine Entwicklung, die ich sehr positiv sehe und auch sehr daran glaube, dass Lando Norris nächstes Jahr im Kampf um die WM auf jeden Fall ein Wort mitzureden hat. Kommen wir nun zu dem Team, in dem Lando Norris fährt, und was Lando Norris ja auch seine ganze Karriere begleitet hat, McLaren. Ich habe noch eine Sache gelesen, Kevin, die ich sehr interessant und sehr spannend fand. Das letzte Mal, als McLaren ja Konstrukteursweltmeister wurde, 1998, waren weder Lando Norris noch Oscar Piastri überhaupt geboren. Das zeigt, wie lange McLaren diesem Erfolg hinterhergehungert hat, oder?
Ja, für das Team hat es mich unglaublich gefreut, wo die herkamen. Diese schlimmen Jahre mit Fernando Alonso und Stoffel van Dorn, gar nicht mal so sehr wegen dieser beiden Fahrer, weil was sollten die auch damit machen? Also Stoffel van Dorn tut mir im Nachhinein echt noch am meisten leid, weil diese Zeit bei McLaren ihm wahrscheinlich die Formel-1-Karriere gekostet hat, aber was sollte er aus dieser Schrottkiste damals rausholen? Aber wie kaputt dieses Team war, dieses Traditionsteam. Ich muss sagen, ich war nie der größte McLaren-Fan, weil ich Ron Dennis einfach furchtbar fand. Norbert Hawk hatte immer was Sympathisches für mich, auch als Kind, aber Ron Dennis, boah, den fand ich immer ganz, ganz furchtbar. Und trotzdem hat man natürlich irgendwo, wenn man die Formel 1 länger verfolgt, eine Verbindung zu McLaren, die aber noch mal größer wurde, als dann ja dieser Wandel anfing. Ich weiß nicht, ob du dich an diese Amazon-Doku erinnerst, die es mal gab, diese 4 Folgen,
ja,
wo Zac Brown seinen Einstieg hatte, und da waren Alonso und Van Dorn noch da. Ich erinnere mich noch an diese ganz komische Folge mit Stoffel van Dorn und seinem Papa, wo ich mich bis heute frage, wie gut verstehen die sich wirklich. Und dann gab es aber dieses Telefonat mit Fernando Alonso und Zac Brown, wo er sagte, the buck stops with me, und klar gemacht hat, dass sich hier was verändern soll in Woking. Und das war der Anfang. Und da war aber trotzdem so viel zu machen. Man war kurz vor der Insolvenz, man musste neue Sponsoren generieren. Mittlerweile kann sich das Auto ja kaum noch retten vor Sponsoren. Da sieht man mal, wo es sich hinentwickelt hat. Auch wirklich namhafte Sponsoren, große Firmen, Mastercard, Coca-Cola, Jack Daniels. Viele Firmen, die jahrelang nicht in der Formel 1 geworben haben, die noch nie in der Formel 1 geworben haben teilweise, sind auf dem McLaren. Das ist dieses Marketing-Ding, was Zac Brown einfach extrem gut kann. Die Struktur stimmt, das Geld ist da, man hat die richtigen Schlüsse aus der Entwicklung gezogen, auch der teaminternen Entwicklung im Sinne von, man hat Andreas Seidel vermutlich zum richtigen Zeitpunkt ausgetauscht mit Andreas Stella, hat mit Oscar Piastri und Lando Norris die perfekten Fahrer, hat aber auch da schon in der Vergangenheit mit Daniel Ricciardo und mit Carlos Sainz neben Lando Norris Fahrer gehabt, an denen sich Norris auch gut entwickeln konnte, mit denen man auch was aufbauen konnte. Die sind alle Teil dieses Erfolgs dieses Jahr, dass die jetzt Konstrukteursweltmeister geworden sind, damit konnte keiner vor der Saison rechnen, dass das passiert. Damit hätte auch keiner nach den ersten 5 Rennen gerechnet, dass das passiert, wo sie ganz unten waren, ja, wo sie nicht verstanden haben, wo es lag, woran es liegt, dass dieses Auto nicht so funktioniert, wie sie sich vorgestellt haben. So, und dann kam der Turnaround und dann kam die Selbstsicherheit, dann kam dieses Selbstverständnis und diese Feier gestern, das war so schön zu sehen, wie sie alle loslassen konnten, weil es eben so ein Druckkessel war, der sich aufgebaut hat, logischerweise. Auch zum ersten Mal Konstrukteursweltmeister werden seit 98. Also es ist krass, also es ist wirklich, wirklich krass und hat mich extrem gefreut für das Team, weil die wirklich hart daran gearbeitet haben in den letzten Jahren, sich dahin zu entwickeln, dass sie mit Fug und Recht sagen können, dass sie verdient Formel 1 Konstrukteursweltmeister geworden sind. Und ja, ich glaube, dass viele, dass vielleicht auch Ron Dennis mit einem großen Lächeln das Ganze mitgenommen hat. Und mal gucken, wo es dann nächstes Jahr hingeht. Also wenn sie dann nächstes Jahr daran anknüpfen können, dann noch den Fahrerweltmeister stellen können, ja, dann ist das auch da wieder ein Teil einer Entwicklung, die einem klaren Plan unterliegt und wo alles funktioniert hat.
Ja, ganz genau. Es hat wirklich viel funktioniert und ich habe mir in Vorbereitung einfach mal diesen Leidensweg von McLaren mal so ein bisschen angeschaut und mir die letzten 10 Jahre, das ist ja genau diese Hybrid-Ära, mal so ein bisschen durchgeguckt. Und wenn wir da sehen, sie sind 2014 damals noch ein Jahr mit Mercedes-Motor gestartet, Platz 5 in der Konstrukteurs-WM. Dann kam ja Honda 2015, man hatte riesen Ambitionen. Du hast gerade diese Amazon-Doku erwähnt. Natürlich die glorreiche Vergangenheit, Senna-Prost-Zeit, McLaren-Honda, dieses Gespann, was unschlagbar war Ende der 80er und Anfang der 90er und was einfach gar nicht funktioniert hat. Man hat mit Honda 3 Jahre gefahren, man ist 2-mal 9. geworden und 1-mal 6. in der Konstrukteurs-WM, hat im ersten Jahr ja massive Probleme gehabt. Ich erinnere mich da an die Gridstrafen, die ja, da hätten die eigentlich noch auf der letzten Strecke, die vorher gefahren wurde, hätten starten müssen. Im ersten Jahr zum Beispiel nur Marussia hinter sich gelassen. Dann ist man 2018 zu Renault gewechselt und das war so der erste Moment, wo McLaren wirklich einen Aufschwung hatte. Man wurde im ersten Jahr noch 6. Bereits im zweiten Jahr 2019 hat McLaren dann dieses Kunststück geschafft, was sie dieses Jahr wieder geschafft haben, nämlich ihren eigenen Motorenlieferanten in der Konstrukteurs-WM zu schlagen. Da wurden sie 4., 2020 sogar 3. Und sind dann 2021 ja zu Mercedes gewechselt. Da gab es bisher 2 vierte Plätze, 1 Platz 5 im Jahr 2022. Da lief es ja für McLaren auch nicht immer so gut. Da hatten sie ein paar Probleme. Und jetzt, 2024, schaffen sie das zweite Mal, das Werksteam ihres Motors zu schlagen, werden Konstrukteursweltmeister. Das erste Mal seit 1998. Also eine lange, lange Leidensgeschichte für alle Mitarbeiter und alle Fans des Papaya-Teams aus Woking. Und eine Sache, die du gerade auch schon angesprochen hast, Kevin, und das passte ganz gut. Du hast mir ja gestern einen 2017er McLaren von Fernando Alonso als Modell geschenkt und den habe ich mir mal so angeguckt und was mir aufgefallen ist, neben dem Papaya Orange und dem vielen Schwarz, es sind sehr wenig Schriftzüge drauf. Ja. Ich habe mal gezählt und bin tatsächlich auf 8 Sponsoren gekommen, die auf diesem Auto irgendwo hinterlegt sind und das auch sehr klein, also es waren keine großen Sponsor-Deals, es gab keinen Hauptsponsor. Das Auto war leer, ja blutleer wie auch das Team zu diesem Zeitpunkt und dann habe ich mir mal angeschaut, es gibt ja aktuell auch immer diese Sponsortafeln von den Teams, wo alle Sponsoren mal aufgeführt sind und von diesen 8, die McLaren 2017 hatte, sind noch 40 Sponsoren hinzugekommen. Man hat jetzt 48 Sponsoren, davon 3 Hauptsponsoren mit OKX. Nennt man es eigentlich OKX oder OKX?
OKX.
Android und Google
stimmt,
Chrome.
Stimmt, ja, guck mal, das sind ja auch Firmen. Google.
Klar. Genau, Google. Ja, dann haben wir mit DP World einen der größten Transportdienstleister dieser Welt. Wir haben Monster, einen Big Player auf dem Getränkemarkt mit
Interessant, Jack Daniels. Interessant übrigens, ne? DP World ist von Alpine weggegangen, um zu McLaren zu gehen, und Monster Energy von Mercedes weggegangen, um zu McLaren zu gehen.
Genau.
Also aber gehört auch zur Coca-Cola Company, deswegen war das wahrscheinlich ein relativ smarter Move, darüber zu gehen. Ja.
Und man hat wirklich da Marken, die weltweit bekannt sind. Hilton Hotel, die Kette. Wir haben natürlich ja Google mehrfach mit mehreren Sachen, New Era, Castore, also wirklich namhafte Sachen, und das Auto ist, wie du sagst, voll. Man musste ja sogar, und da war man ja sehr innovativ, als erstes Team in der Formel 1 hat man ja Chassisteile durch so Screens ersetzt, damit man den Sponsor durchwechseln kann in der Cockpit-Kamera-Perspektive. Also was McLaren da für einen Wandel betrieben hat unter der Leitung von Zak Brown, das ist einfach Wahnsinn und aller Ehren wert. Und ich würde dann wirklich sagen, dieser Titel dieses Jahr absolut verdient und eine tolle Entwicklung und zeigt eben auch das, was wir ja jahrelang nicht für möglich gehalten haben, dass man auch als Team, was mal wieder unten war, und Zak Brown hat es ja dann auch gesagt, Kevin, in Abu Dhabi, das Team war während der Corona-Pandemie, war es kurz vor der Insolvenz. Und es hat sich rausgekämpft. Sie sind jetzt Konstrukteursweltmeister. Sie sind das Team mit, also wie gesagt, mit den meisten Sponsoren gefühlt auf dem Auto. Sie haben zwei tolle, tolle Fahrer. Also diese Entwicklung, Chapeau McLaren, muss ich wirklich mal sagen. Hast du ansonsten noch irgendwas, was du zum Thema McLaren noch sagen möchtest, Kevin?
Nein.
Gut, dann Ehre, wem Ehre gebührt. Chapeau McLaren. Und wir kommen dann zu einem Mann, der an diesem Rennsonntag auch eine famose Leistung gezeigt hat, Charles Leclerc. Charles Leclerc ist denkbar schlecht in dieses Wochenende gestartet. Bereits vor der Qualifikation wurde klar, man muss die Batterie tauschen und es wird eine Startplatzstrafe geben. Das hat natürlich die Ambition, um die Konstrukteurs-WM noch zu kämpfen auf der Strecke, schon sehr gedämpft. Dann kam noch ein frühes Aus hinzu in Q2, weil eine Runde von ihm gestrichen wurde. Es lief also so ziemlich alles gegen ihn. Er startete dann von Platz 19 ins Rennen und konnte es am Ende auf dem Podium Platz 3 beenden. Er hatte einen super Start, hat relativ schnell 11 Autos überholt, hat natürlich auch von dem kleinen Chaos profitiert, was Max Verstappen und Oscar Piastri in Kurve 1 hinterlassen haben. Das soll diese Leistung aber nicht schmälern. Und jetzt, Kevin, erwarte ich eine Lobeshymne von dir an Charles Leclerc.
Mein Gott, jetzt habe ich doch gerade erst mit dem McLaren. Ah, Charles Leclerc, was bleibt mir da zu sagen? Es war absehbar. Es war absehbar, was da passiert. Ich persönlich war eigentlich überrascht, dass man nicht den kompletten Motor wechselt, um ihn aus der Boxengasse starten zu lassen, um ihn quasi von 20 auf 1 zu bringen. Na gut, das wäre wahrscheinlich wirklich nicht gegangen, weil Norris wirklich extrem stark war. Aber diese Saison von Charles Leclerc ist die Saison, die, glaube ich, viele brauchten, um zu verstehen, was für ein besonderer Fahrer Charles Leclerc ist. Was er diese Saison alles so durchmachen musste, von seinem Heimsieg in Monaco über diese Schwächephase, die danach ging, zum Sieg in Monza, zu all dem, was Ferrari so besonders macht, aber was ihn so besonders macht, diese besonderen Leistungen, die weltmeisterlichen Leistungen auch. Also für mich sind Norris und Leclerc auf jeden Fall die zwei Top-Favoriten auf den Weltmeistertitel nächstes Jahr, wenn die Autos stimmen. Charles Leclerc hat dieses Jahr keinen signifikanten Fehler gemacht. Charles Leclerc hat mit Brian Bozzi einen neuen Renningenieur bekommen, mit dem das perfekt funktioniert. Weil Brian Bozzi genau das tut, was Charles Leclerc braucht. Bauchpinseln, loben, ihm Zuversicht mitgeben und nicht mit irgendwelchen Planspielen beschäftigen während des Rennens und verunsichern, sondern die Sicherheit, die Charles Leclerc hat, ist, dass er ein herausragender Fahrer ist. Charles Leclerc ist für mich nach Max Verstappen, und ich nehme da jetzt bewusst mal so Hamilton und Alonso raus, der zweitbeste Fahrer in der Formel 1. Vielleicht an manchen Tagen sogar besser als Max Verstappen. Das Problem war bislang immer, dass das Auto das nicht hergegeben hat und er natürlich auch ein bisschen doof aussah, wenn er das Auto wieder über dem Limit bewegen musste und dann sogenannte Fehler gemacht hat. Charles Leclerc ist ein generational Talent. Da stehe ich komplett hinter. Und wir haben das gestern gesehen in dieser ersten Runde. Ja, ob das mit Donington 93 und Ayrton Senna zu vergleichen ist, darum geht es ja gar nicht. Aber es geht als eine der legendärsten ersten Runden in die Geschichte der Formel 1 an. 11 Plätze gut zu machen in der ersten Runde. Auch mit Geschick, auch mit ein bisschen Glück, das gehört halt einfach dazu, aber mit der Übersicht. Und das gehört halt auch dazu, das musst du erstmal schaffen. Und danach war es halt wieder sensationell, wie er sich dann immer weiter vorgekämpft hat. Ich habe mich selber gefragt, wann ist dieser Kipppunkt? Wann kommst du nicht mehr voran? Dass er direkt natürlich diese 11 Plätze gut machen konnte, war ein riesen Bonus für ihn. Naja, und dann hat er wirklich alles gezeigt, was er zeigen konnte. Die Strategie hat gepasst, der Stop hat gepasst. Am Ende nur Platz 3. Passt aber auch irgendwie zur Gesamtsaison, dass Carlos Sainz da auch nochmal so dieses bessere Ergebnis hatte als er. Aber, und auch da stehe ich hinter, Carlos Sainz ist für mich kein Fahrer für die besonderen Momente. Carlos Sainz hat gestern den Moment erwischt, dass er genau zwischen Piastri und Verstappen durchfahren konnte. Und hat das danach echt gut gemacht, ja. Aber der konnte nie so wirklich die Pace von Norris mitgehen, konnte nie wirklich den Abstand verringern. Ich glaube, das hätte Leclerc geschafft, gestern, wenn er schneller weiter vorne gewesen wäre. Weil Sainz ist halt ein Fahrer, der macht Sachen, die sicher sind. Der macht Sachen, die nicht gefährlich sind. Leclerc dagegen, der ist eben nochmal dieses bisschen besser. Und das hat er gestern gezeigt. Und sollte man sich vom Ergebnis natürlich nicht blenden lassen. Carlos Sainz, tolle Leistung. Das darf man aber nicht unter den Teppich kehren und sollte man auch nicht. Aber Leclerc gestern völlig verdient der Fahrer des Tages geworden. Beeindruckend. Auch da weltmeisterlich. Wir haben mit Norris und Leclerc zwei, die uns wirklich Spaß machen können nächstes Jahr. Ja, und Leclerc hat diese Saison, glaube ich, endlich auch den ständigen Kritikern gezeigt, warum er einer der besten Fahrer in der Formel 1 ist. Und wer das jetzt immer noch nicht sich eingestehen möchte, der will einfach ein Hater sein. Ja, der will einfach ein Hater sein, der will nicht erkennen, was für fahrerische Klasse Charles Leclerc da mit sich bringt. Und ja, ich finde das schön. Mich freut das, dass er da viele, viele Kritiker auch stumm schalten konnte. Und ich bin gespannt, wo es dann für ihn hingehen kann nächstes Jahr. Wenn dann auch Lewis Hamilton kommt, ein tolles Fahrerduo, ein spannendes Fahrerduo, können wir uns drauf freuen.
Ja, was mich auch bei Charles Leclerc dieses Jahr total beeindruckt hat, ist eben diese Willensstärke. Dieses Rennen in Monaco, was er seit Jahren unbedingt gewinnen wollte und was ihm wie verflucht, was er nie funktioniert hat. Und da hat er alles reingeworfen, hat mit Willenskraft und mit Konzentration dieses Rennen gewonnen. Monza, das war eins der für mich größten Rennen, die man von Ferrari je gesehen hat, was Charles Leclerc da abgeliefert hat, auf diesen abgekauten Reifen gegen alle Widerstände und gegen alle Prognosen ja auch zum Thema Reifen, dieses Rennen zu gewinnen mit Willenskraft und diese Verbundenheit, die er zu Ferrari hat. Und bei Charles Leclerc habe ich wirklich das Gefühl, und im Gegensatz zu vielen anderen Fahrern, ich glaube wirklich, wenn Ferrari morgen sagen würde, Charles, boah, bei uns ist was passiert, wir haben kein Geld, wir können dich nächstes Jahr nicht bezahlen. Ich glaube, der würde auch umsonst Ferrari fahren. Der lebt das, der liebt das. Für den ist das eine Ehre, dieses rote Auto aus Maranello bewegen zu dürfen. Und ich finde, das merkt man bei ihm wie bei keinem anderen Fahrer. Diese enge Verbundenheit, diese Geschichte, die ja auch bei seinem, ja, auch natürlich beim tragischen Tod von Jules Bianchi da auch eine Rolle spielt. Das, was alles da einzahlt, diese emotionale Bindung, die Ferrari und Charles Leclerc da haben. Das ist eine Sache, die mich sehr beeindruckt und wo ich mittlerweile mir auch wirklich wünsche, dass Charles Leclerc es schafft, eben dann diesen nächsten Schritt zu gehen und dieses große Ziel, Weltmeister für Ferrari zu werden, dass er das schafft. Und ich glaube, er stellt gerade sehr gut die Weichen und auch das Team Ferrari stellt sehr gut die Weichen, hat sich ja auch dieses Jahr immer wellenartig bewegt. Es gab ja, wir erinnern uns ganz prominent an dieses Interview von Fred Vasseur nach dem Monaco-Sieg, wo er sagte, ab jetzt sehen wir den Charles Leclerc nach Monaco. Und es ging dann erstmal total bergab in Kanada, weil einfach das Auto es nicht hergegeben hat, weil man sich ja ein bisschen verrannt hat in der Entwicklung und das dann aber auch sukzessive wieder gesteigert hat und jetzt eigentlich wirklich auf dem Tableau die zweite Kraft in der Formel 1 war am Saisonende. Und das hat mich alles sehr beeindruckt. Und du hast es gerade gesagt, nächstes Jahr, und damit komme ich dann auch zum nächsten Punkt unserer Agenda, kommt ein ganz, ganz großer nach Maranello. Der vielleicht größte Formel 1-Fahrer aller Zeiten, definitiv der erfolgreichste Formel 1-Fahrer aller Zeiten, Lewis Hamilton. Und was war das für ein Wochenende? Absolutes Pech in der Qualifikation. Ausscheiden in Q1. Kevin Magnussen will Platz machen, schiebt Lewis Hamilton einen Poller unters Auto und alle Hoffnung auf ein tolles Wochenende waren erstmal dahin. Toto Wolff im Interview bei den Kollegen von Sky außer sich hat das Team wirklich sehr, sehr hart angegangen, hat da wirklich harte Kritik dafür geübt, dass man Lewis Hamilton spitz auf Knopf rausgeschickt hat. Der ist in dieser Runde, wo am Ende eben dieser Poller unter das Auto gekommen ist, gerade mal 3 Sekunden vor Ablauf der Uhr über den Strich gegangen. Und dann schien eigentlich alles schon so, als ob dieser Abschied von Lewis Hamilton total verhagelt ist. Er hat dann auch ein sensationelles Rennen gefahren, sich von Platz 16 am Ende auf Platz 4 gefahren. Es gab dann emotionale Abschiedsbilder und es wurde dann auch kontrovers diskutiert. Ich habe es gestern gelesen unter eurem Livestream auf dem YouTube-Kanal von Formel1.de. Man hat ihn ja gestern auf Startziel positioniert. Und die Frage ist, ja, in bester Vettel-Manier wieder, muss das sein? Also Lewis Hamilton hat bei Mercedes eine Ära geprägt wie kein anderer. Aber Lewis Hamilton wechselt nun mal, in Anführungszeichen, nur das Team. Es war kein Abschied, es war nicht sein letztes Rennen, es war nur ein Teamwechsel, wenn man es mal ganz unemotional runterbricht, hin zu Ferrari. Als erstes, Kevin, bevor wir gleich darüber reden, weil ich glaube, das ist ein Thema, was viele bewegt hat, dieser Abschied und auch nach den letzten Wochen, wie ehrlich waren diese Emotionen, wie war es überhaupt zu bewerten am Ende, dieser Abschied? Aber wollen wir erstmal einmal kurz auf das Rennen eingehen und auch auf die Qualifikation und die Aussagen von Toto Wolff. Wie hast du das Wochenende von Lewis Hamilton da erlebt, dahingehend?
Tja, ein Auf und Ab, ne? Wie dieses letzte Jahr bei Mercedes nun mal ist. Da wollte man eine Fairytale-Story schreiben, aber hat das Problem gehabt, dass die Tinte ausgegangen ist. Es ist natürlich so, dass man festhalten muss, dass mit Lewis Hamilton und Mercedes eine besondere Ära zu Ende geht, die man auch genauso feiern wollte bei seinem letzten Rennen für das Team. Aber manchmal funktioniert das Leben ja so nicht, ne? Du kannst nicht eine Geschichte schreiben, die du gerne schreiben möchtest, wenn ja, das Leben dir einfach was anderes bietet in dem Moment. Und dann muss man dafür aber sagen, hat Hamilton das Maximum nochmal rausgeholt. Auch gestern im Rennen, auch er hat ein herausragendes Rennen abgeliefert, muss man sowieso sagen. Ich finde, die letzten Rennen von ihm waren allesamt sehr beeindruckend wieder. Und da hat er sein Narrativ so aufgebaut, bin ich noch schnell genug? Also, da bleibe ich bei. Da muss man bei Hamilton immer ein bisschen aufpassen. Ja, also, das ist ein Narrativ-Building, das ist ein Agenda-Setting. Das wird nächstes Jahr vielleicht auch schon ganz anders sein. Was diese Nummer angeht, am Ende des Rennens, für mich war das auch einfach viel zu viel. Also das muss, also der Mann wechselt das Team, ja, bei aller Emotionalität. Dann hättest du ja auch Carlos Sainz dann bitte auf die Startzielgerade holen können, der zu Williams geht. Also warum man da so ein Brimborium macht, das ist für mich totaler Kokolores und war übermäßig. Aber das ist so ein bisschen das, was die Formel 1 einfach auch ist, ja, übermäßig. Und Hamilton ist natürlich so ein bisschen das Sinnbild dafür, weil er eben auch wahrscheinlich der größte Star in der Formel 1 ist, aber nee, also das war für mich einfach viel zu dick aufgetragen. Was macht man denn dann, wenn er Karriereende hat? Wird man dann ein schwebendes Auto versuchen hinzubekommen, mit dem man dann über die Strecke schwebt oder so? Ich weiß es nicht. Nee, es war ein Ende, glaube ich, wie ja diese Mercedes-Zeit am Ende dann auch war. Chaotisch, nicht wirklich sicher, aber am Ende hat es geklappt. Und ja, ich bin sehr gespannt darauf, wie es nächstes Jahr bei Ferrari wird. Ich glaube, dass Mercedes aber jetzt auch eine Chance hat, sich nochmal neu aufzubauen, nochmal sich neu zu finden mit George Russell als Teamleader und Kimi Antonelli als dem jungen Wilden im Hintergrund. Es ist eine Chance für alle, da nochmal den Reset-Knopf zu drücken und nochmal zu zeigen, warum Mercedes es noch drauf hat und warum Lewis Hamilton es noch drauf hat.
Ich fand ja gestern eine Theorie sehr lustig, als jemand, ich glaube, es war auch unter eurem Livestream geschrieben hat, ob das vielleicht alles für den Film war, dass man da noch Christian, eine Szene drehen wollte.
Das hat Christian gesagt, ne, dass man vielleicht, dass Hamilton im Film zurücktritt oder so. Also wenn das so ist, dann hätte man es aber auch, weiß ich nicht, fast schon spoilern können, weil, ja. Ja, keine Ahnung, ey. Nee, ich weiß es nicht.
Was auf jeden Fall bleiben wird, das waren in der Ära Hamilton und Mercedes 84 Siege, 78 Pole Positions, 6 Fahrer-WM-Titel und 8 Konstrukteurs-WM-Titel. Also eine ja nie dagewesene Ära, die endet. Zum Abschluss dieses Hamilton-Themas, Kevin, würde ich dir noch eine Frage stellen, wo ich mir gestern so ein bisschen Gedanken drüber gemacht habe. Wenn wir jetzt so zurückschauen, vor 2-3 Jahren, du hast es gerade auch gesagt, Lewis Hamilton ist ohne Zweifel der größte Star der Formel 1. Jetzt habe ich so einige Sachen mal gelesen und auch in Gesprächen mit anderen Formel-1-Fans, als das Thema Hamilton aufkam. Und vorher wäre es ja auch undenkbar gewesen, eine Formel-1 Lewis Hamilton, ohne Lewis Hamilton. Glaubst du, durch die ganzen neuen aufstrebenden Leute, Lando Norris, Charles Leclerc, Max Verstappen natürlich, glaubst du noch, nachdem wir gestern einen Eindruck bekommen haben, wie es wäre, Lewis Hamilton zu verabschieden, glaubst du, dass die Formel 1 in Zukunft, wenn dieses Kapitel Hamilton und Ferrari dann irgendwann seinen Abschluss hat, auch ohne Lewis Hamilton noch gut weiter existieren kann? Glaubst du, diese Wachablösung ist schon passiert oder wird er vielleicht auch in der Ferrari-Zeit nochmal dafür sorgen, sich wirklich unsterblich zu machen?
Ja, das hoffe ich doch. Also für ihn, ja, dass das nochmal gut funktionieren kann. Ich glaube, was das gestern gezeigt hat, ist, dass die Formel 1 noch nicht bereit ist, Lewis Hamilton zu verabschieden. Weil Lewis Hamilton der übergreifende Star der Formel 1 ist. Da werden jetzt einige widersprechen. Aber wenn man unbeteiligte Menschen nach Formel 1-Fahrern fragt, glaube ich, sind die ersten 10, wovon 8 die Antworten werden, Lewis Hamilton. Weil er einfach über den Dingen steht. Und vielleicht ist es in 2, 3 Jahren anders, wenn er dann seine Formel-1-Karriere tatsächlich beendet, weil eben dann ein Lando Norris schon Weltmeister geworden ist, weil eben dann ein Charles Leclerc vielleicht schon Weltmeister geworden ist. Und gerade bei Charles Leclerc, wenn du auf Ferrari Weltmeister wirst, dann hat das nochmal mehr Impact. Aber noch ist es nicht die Zeit, sich von Lewis Hamilton zu verabschieden. Noch ist er zu wichtig für die Formel 1. Aber wiederum, wenn man deine Frage so sich nochmal so überlegt, wenn das in 2, 3 Jahren passieren sollte, kann ich mir schon vorstellen, dass dann eine Art Wachablösung da ist, dass sich nochmal Fahrer mehr in den Mainstream geschoben haben und man vielleicht dann ein bisschen anders darüber denkt. Aber noch ist nicht die Zeit. Noch ist nicht die Zeit, dass Lewis Hamilton gehen kann.
Sehr gut zusammengefasst. Ja, kommen wir zu einem Mann, der, glaube ich, in Wahrheit wesentlich trauriger darüber ist, das Auto, was er eben in Abu Dhabi noch gefahren hat, nicht mehr zu fahren, im Gegensatz zu Lewis Hamilton, Nico Hülkenberg. Denn Nico Hülkenberg hat eine, wie ich finde, grandios Saison gefahren im Haas und hat das Ganze nochmal am Samstag gekürt mit Platz 4 in der Qualifikation. Leider hat er, und das muss man so ehrlich und knallhart sagen, und das war sein Fehler, hat er eben die von Rui Marquesch ausgegebene Order in der Boxenausfahrt in dem Tunnel nicht zu überholen, ignoriert in Q1, weil er noch schnell auf eine Runde wollte und hat sich damit dann noch eine Strafe eingehandelt. Am Ende dieses Wochenendes bleibt ein 8. Platz, hat für Haas im Kampf um Platz 6 der Konstrukteurs-WM nicht gereicht, auch da Kevin Magnussen ja am Ende auch ohne eigenes Verschulden nicht mehr in die Punkte fahren konnte nach dem Zusammenstoß mit Valtteri Bottas. Noch 2 Punkte geholt, in der Quali nochmal ein brutal gutes Ausrufezeichen gesetzt und jetzt geht's hin zu dem Team, was nur einmal in der Saison punkten könnte, nämlich Sauber. Kevin, wie sehr glaubst du, hat Nico Hülkenberg diesen Aufschwung bei Haas mitgeprägt in den letzten 2 Jahren und was glaubst du auch, was für ihn möglich sein wird nächstes Jahr im Sauber?
Er hat ihn total mitgeprägt. Er ist ganz elementarer Bestandteil dieses Aufschwungs, auch Kevin Magnussen. Das, was da jetzt dieses Wochenende passiert ist, natürlich super unglücklich, weil er sich das selber zuzuschreiben hat. Er hat sich ja auch gar nicht rausgeredet. Im Gegenteil, er hat sich ja sogar reingeredet in die Strafe. Der musste er dann gestern noch hinterherfahren. Da hat einfach Alpine das Momentum auf der Seite gehabt, Pierre Gasly auch, also da gab es dann nicht viel zu holen, aber man muss festhalten, am Ende Platz 8 für Nico Hülkenberg, Haas auf Platz 7 in der Konstrukteursweltmeisterschaft, weil man eben so viel verändert hat im letzten Jahr. Man hat in der Technikabteilung was verändert, man hat Günther Steiner rausgeworfen und Ayo Komatsu dahingesetzt. Naja, also man hat an allen Stellschrauben gedreht. Da haben wir wieder dieses Wort Stellschrauben bei Haas, die so wichtig waren, weil da einfach zu viel im Werkzeugkasten umhergeflogen ist. Ja, aber das alles ein bisschen festgezurrt. Und da sind natürlich diese erfahrenen Fahrer, Nico Hülkenberg und Kevin Magnussen, auch wichtige Bestandteile, die gutes Feedback geben können, mit denen du gut zusammenarbeiten kannst, die relaxed sind, die sich nichts mehr beweisen müssen. Und ich glaube, dass ist für das Team genau das Richtige gewesen, weil man jetzt mit Esteban Ocon und mit Oliver Berman 2 Fahrer bekommt, die ja, vielleicht noch das Mühe ehrgeiziger sind, ist vielleicht falsch, weil jeder Profisportler ist ehrgeizig, aber die vielleicht dann doch noch ein bisschen mehr Hunger haben als Hülkenberg und Magnussen. Damit möchte ich den beiden den Hunger nicht absprechen, aber ich glaube, es wird klar, wenn man sich anschaut, dass da gestern die Frauen dabei waren, die Kinder dabei waren. Kevin Magnussen selber hat ja gesagt, die Formel 1 ist nicht alles. Und ich glaube, so geht es auch Nico Hülkenberg. Nichtsdestotrotz bekommt er nochmal Overtime, das hat er ja auch in seiner Abschiedsmessage bei Haas auf Social Media gesagt. Overtime, mit der er schon gar nicht mehr gerechnet hätte, als ihn Günther Steiner anrief. Und Overtime jetzt nochmal mehr als Audi-Werksfahrer 2026. Nächstes Jahr nochmal Sauber. Aber hey, Sauber hat sich auch in die richtige Richtung entwickelt. Da hat auch das Update funktioniert, was man in Austin gebracht hat. Und Joe und Bottas konnten plötzlich performen. Und jetzt sitzen da nächstes Jahr mit Nico Hülkenberg und Gabriel Bortoleto zwei Fahrer drin, die besser sind als Bottas und Joe. Und dann will ich mal sehen, wo es mit Sauber hingehen kann. Also ich glaube, Nico Hülkenberg und Sauber und Bortoleto können nächstes Jahr, wenn man jetzt die Grundperformance am Ende der Saison sieht, zumindest mal zu Beginn des Jahres, wo vielleicht noch nicht alle auf dem Niveau sind, auf dem sie sein müssten, echt überraschen. Also Hülkenberg und Sauber, ich glaube, das wird weniger schlimm, als man es noch vor ein paar Wochen, ein paar Monaten erwartet hätte.
Ja, und was ich auch sehr beeindruckend finde, Nico Hülkenberg am Ende des Jahres an 12 von 24 Rennwochenenden mit Punkten im Gepäck nach Hause geflogen. Was er dann gestern leider noch verloren hat, war tatsächlich Platz 10 in der Fahrer-WM. Die hat sich mit einem Punkt Vorsprung dann doch noch Pierre Gasly geschnappt unter dem alten Spruch, ein gutes Pferd springt nicht höher als es muss, hat er in den letzten Rennwochenenden dann noch seine Punkte maximiert und Nico Hülkenberg eben diesen Platz abgerannt. Nico Hülkenberg, wie gesagt, es wird sehr spannend, ihn zu beobachten. Viele haben ja gar nicht mehr damit gerechnet, dass er überhaupt nochmal in die Formel 1 kommt. Und jetzt hat er nochmal den dritten Frühling gefühlt. Sehr schön zu beobachten, tolle Leistung, wie ich finde. Und damit würde ich dieses Take jetzt auch schließen. Im nächsten Take schauen wir dann einmal gemeinsam auf die Fahrer, die wir im nächsten Jahr erstmal nicht mehr sehen werden. Wir haben ja einige Neuheiten, neue Fahrer nächstes Jahr und eben dadurch auch einige, die die Formel 1 verlassen. Bleibt dran, wenn ihr das hören wollt, bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de.
Cary Grant spielte einen Juwelendieb in Über den Dächern von Nizza. David Niven hatte immer einen Anzug an, die hübschesten Mädchen. Sie machten coole Dinge und niemand wurde verletzt.
Und genau so wollte Surfer Jack Murphy auch sein. Ein Gentleman-Dieb wie seine cineastischen Vorbilder. Doch er hatte auch eine düstere, eine brutale Seite und die machte ihn zum Doppelmörder und brachte ihm zweimal lebenslänglich ein. Aber warum musste er trotzdem nur 17 Jahre in Haft bleiben? Die ganze unglaubliche Geschichte von Murph the Surf hört ihr bei
Tatort Sport.
Ein letztes Mal zurück zu Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Und wir haben jetzt time to say goodbye, Kevin. Wir verabschieden uns von den Fahrern, die die Formel 1 erstmal oder für immer verlassen. Das wird sich vielleicht bei einigen noch herausstellen. Fangen wir mal an mit einem, der diese Saison spät reingekommen ist, furios gestartet ist, eigentlich schon in zwei Cockpits gesprochen wurde, wenn wir Red Bull sogar mal aufklamüsern in drei, nämlich in den Red Bull, Racing Bulls und zwischenzeitlich auch bei Alpine. Das alles hat sich erstmal nicht ergeben. Franco Colapinto beendet eine kurze Saison, eine Saison mit einem sehr großen Hype und dann am Ende aber auch leider mit einem Absturz, der erstmal weitere Beschäftigung ausgeschlossen hat. Kevin, die Frage dazu, glaubst du, dass wir Franco Colapinto nach dieser Saison nochmal in der Formel 1 sehen werden?
Ja, hundertprozentig, weil Franco Colapinto nicht nur ein guter Rennfahrer ist, sondern auch viel Geld mitbringt und Marketing und alles. Und der hat ja wirklich Werbung für sich gemacht. Jetzt gegen Ende der Saison hat es nicht mehr ganz so funktioniert, aber der ist auch jung, der darf diese Fehler machen. Vielleicht hätte es manchmal ein bisschen weniger teuer sein können aus Williams Sicht. Das sollte er abstellen in Zukunft. Und das, was Dr. Helmut Marko mir in Las Vegas gesagt hat, das ist immer noch in meinem Kopf, dass der immer sehr stark anfängt, aber auch stark nachlässt. Da wäre es ja eigentlich ganz schön, dass er dieses Bild irgendwie verändern kann. Also ich glaube, den sehen wir nochmal in der Formel 1. Vielleicht nicht 2025, obwohl sag niemals nie. Also die Alpine-Nummer scheint ja heißer zu sein, als man mir das in Las Vegas versucht hat zu verklickern. Also offenbar bohrt man da ja doch ordentlich an Franco Colapinto, aber auch am Sitz von Jack Doohan, der ja an diesem Wochenende sein Formel-1-Debüt feiern konnte, da, glaube ich, mit sich selbst mehr beschäftigt war als mit allem anderen. Aber hey, das sollte ihm auch zugestanden werden. Aber wenn der nächstes Jahr wieder erwartend komplett reinscheißen sollte, dann kann ich mir schon vorstellen, dass das Telefon in Argentinien sehr laut klingeln wird und wir dann vielleicht sogar schon im Laufe der nächsten Saison Colapinto bei Alpine sehen werden. Aber irgendwann wird er wieder Formel 1 fahren, da bin ich mir sicher.
Ja, man muss ja auch fairerweise sagen, die letzten beiden Rennen ist er ja eben immer in Unfälle verwickelt worden, schuldlos. In Katar ja in Kurve 1 direkt abgeräumt worden, auch gestern durch Oscar Piastri eben beeinträchtigt. Ja, schauen wir da. Die nächsten beiden, Kevin, die uns ja auch verlassen werden, sind die beiden Sauberfahrer, Valtteri Bottas und Guan Yu Zhou. Und einige unserer Hörer werden jetzt befreit aufatmen, obwohl ich da mittlerweile, glaube ich, die Aussprache verbessert habe. Aber Guan Yu Zhou wird eben nächstes Jahr nicht mehr Teil des Formel 1 Starting Grids sein, genauso wenig wie Valtteri Bottas. Wie würdest du die Saison der beiden bewerten und wie sehr wirst du sie vermissen?
Puh, vermissen? Gar nicht. Wirklich nicht. Boah, schwer zu sagen. Ich finde, Guan Yu Zhou hatte eine Formel 1 Zeit, vielleicht länger als die andere bekommen hätten. Natürlich auch da aus Gründen, ist kein schlechter Fahrer, aber jetzt auch keiner, der Bäume ausgerissen hat. Bei Valtteri Bottas war ich eher überrascht über die Äußerung, die er gestern nach dem Rennen getätigt hat, dass er das selber als Fehler bezeichnet, vielleicht nicht zu sauber gegangen zu sein, aber vielleicht länger da geblieben zu sein, als er eigentlich hätte da bleiben sollen. Ich weiß nicht, was Valtteri Bottas sich erwartet hat, dass er jetzt nochmal in ein Top-Team kommt. Pff, schwierig. Ja, also Bottas ist ja super sympathisch, Joe auch, aber du, also dass die jetzt nicht mehr Formel 1 fahren, das macht mich jetzt nicht traurig. Also wenn ich jetzt nächstes Jahr nicht mehr Bottas und Joe sehen muss, dann ist das so. Und man sieht es ja wahrscheinlich beide, ne? Als Ersatzfahrer dann für andere Teams, wir gehen ja davon aus, dass Bottas zu Mercedes geht und Joe irgendwohin, wollen ja alle ihn haben, also weil er so gut fahren kann oder Geld mitbringt. Weiß es nicht genau.
Bestimmt wegen der fahrerischen Künste.
Natürlich wegen der fahrerischen Künste, ja sicher. Nö, also ich werde sie nicht vermissen. Nee.
Okay, ja, bei Valtteri Bottas würde ich noch einhaken. Bei allem Respekt für die Karriere von Valtteri Bottas. Das war für mich aber auch eins der Sinnbilder, dass die Formel 1 sich endlich mal verändern muss in Richtung junger Fahrer. Und den Schritt haben wir ja wirklich erlebt, wenn wir daran denken, dass zu Saisonbeginn kein Rookie in einem Cockpit saß. Und das, was wir jetzt dann in Abu Dhabi hatten, ist das eigentlich eine positive Entwicklung. Er wirkte einfach die ganze Saison auf mich satt. Und ja, es passt für mich dann auch, dass er am Ende die Zeit bei Sauber als Fehler bezeichnet, weil ja, wirklich gut war sie einfach nicht. Der letzte Mann, den wir dann noch verabschieden wollen, Kevin, Magnussen. ja, er wird definitiv nächstes Jahr nicht im Fahrerlager zu sehen sein, denn er hat bereits unterschrieben bei BMW in der Langstrecke. Man weiß noch nicht genau, ob für die IMSA oder für die WEC, wobei die WEC da die wahrscheinlichere Variante ist. Ein Mann, der ja am Anfang und in der Mitte der Saison zeitweise so wirkt, als ob der schon gar keine Lust mehr hat auf die Formel 1 und dann im Endspurt famose Leistungen gebracht hat, einfach seine Stärken nochmal gezeigt hat, tolle Überholmanöver geliefert hat, auch gestern. Ja, ihm hätte ich schon zugesprochen, dass er da noch Hunger dann doch entwickelt hat und finde es zu Teilen auch schade, dass er die Formel 1 jetzt verlässt. Er ist ein Charakter gewesen, wie es in den letzten Jahren wenige gab. Natürlich auch ein sehr streitbarer Charakter, oft auch ein Stück drüber über dem, was der gute Ton in der Formel 1 ist. Ja, da auch die Sache, die einzige Sache, die ich mir nochmal vorstellen könnte, er hat ja bereits schon mal ein WEC-Engagement gehabt als Werksfahrer bei Peugeot. Das hat er dann ruhen lassen, um eben nach Haas zu gehen. Glaubst du, dass er BMW nochmal so vor den Kopf stoßen wird, wenn dann Cadillac kommt oder wenn 2026 irgendein Team nochmal Not bekommt? Oder würdest du einen Strich unter das Kapitel Kevin Magnussen setzen?
Also so wie ich ihn wahrgenommen habe, ist da der Strich drunter. Ich glaube nicht, dass der nochmal in die Formel 1 zurückkommt. Der hat keinen Bock darauf, 24 Wochenenden durch die Gegend zu fahren. Ich glaube, der kann jetzt auch mit einer viel besseren Legacy seine Formel 1-Karriere beenden, als er es vorher getan hätte. Ich finde, der hat sich auch nochmal prächtig entwickelt. Der hat sich auf der Strecke, neben der Strecke, finde ich, richtig positiv entwickelt auch nochmal, richtig an sich gearbeitet vielleicht, vielleicht auch einfach bedingt durch die Kinder. Naja, und ich denke, man kann einfach jetzt sagen, das war eine gute Zeit in der Formel 1. Ich habe tolle Sachen erlebt. Ich habe es nie nach ganz oben geschafft. Aber ich glaube, ich habe eine Formel 1-Karriere hingelegt, auf die ich stolz sein kann. Und auf die Leute auch positiv zurückblicken. Und das jetzt nochmal aufs Spiel zu setzen, um 2026 vielleicht irgendwo zu fahren. Ja, natürlich. Vielleicht, wenn Cadillac anruft, dann überlegt er kurz. Aber das ist auch schon wieder ein Jahr Pause. Sag niemals nie. Aber ich glaube, es wäre jetzt klug zu sagen, das war super. Ich lasse es sein. Ich gehe zurück zur Frau und den Kindern. Ich mache ein bisschen Langstrecke. Das sind weniger Termine, das ist weniger Stress. Und kann glücklich auf eine gute Formel-1-Karriere zurückblicken. Also persönlich, ich stand jetzt, glaube ich, nicht, dass Kevin Magnussen nochmal in die Formel 1 zurückkehrt.
Gut, dann werden wir der Saison 2024 jetzt ihren Stempel aufdrücken, und zwar erledigt. Wir werden natürlich noch einmal in der Rückschau auf diese gesamte Saison zurückgucken. Für heute soll es das aber gewesen sein. Kevin, ich würde jetzt an dieser Stelle noch einmal an dich übergeben, denn wir haben natürlich ein Tippspiel diese Saison gehabt bei Kicktipp und bei F1 Fantasy, und die Gewinner stehen fest, und verkünde sie doch bitte.
Ja, also erstmal muss ich dir gratulieren. Zumindest was das Tippen angeht, hast du mich geschlagen in dieser Saison. Ich habe zwar 2-1 gewonnen jetzt in Abu Dhabi, aber du hast insgesamt gewonnen. 52,5 zu 50,5 Punkten. Aber in einer unserer großen Saisonabschlusssendungen werden wir natürlich noch die Saisontipps dazu rechnen müssen. Die muss ich nochmal raussuchen. Und dann
ich weiß sie auch nicht mehr.
Werden wir mal gucken, ob das immer noch so bleibt, dass du vorne bleibst. Die Tagessieger bei unserem Kicktipp-Spiel aus Gruppe 1, Drive to Kicktipp, 44 Punkte. Aus Gruppe 2, Patrick 586, SWS, 48 Punkte. Und Spocky in Gruppe 3 mit 43 Punkten. Und in der Gesamtwertung gratulieren wir ganz herzlich Margarete zum Sieg im Kicktipp-Spiel 2024 mit 1104 Punkten. Auf Platz 2 Fabian mit 1091 Punkten und auf Platz 3 Prince 2512 mit 1091 Punkten, alle jeweils aus Gruppe 1. Und im F1 Fantasy Spiel gratulieren wir Hüde F1 Racing von Erik zu 326 Punkten und dem Tagessieg in Abu Dhabi und zum Gesamtsieg Team Turbo von Noemi mit 5788 Punkten. Die hat sich ja schon wirklich sehr, sehr früh an die Spitze gesetzt und sie nicht mehr losgelassen. Dann Das Goon von David mit 5525 Punkten auf Platz 2 und Racing Tigers 05 von Janne mit 5273 Punkten auf Platz 3. Ja, um eure Preise abzurufen, schreibt mir bitte eine E-Mail an kevin.scheuren@meinsportpodcast.de mit eurer Adresse. Und dann werde ich die Preise hoffentlich zeitnah auf die Reise schicken können. Und ja, freue mich, dass ihr mitgemacht habt. Nächstes Jahr werden wir natürlich wieder sowas machen, in welcher Art auch immer. Bedanke mich an dieser Stelle auch ganz, ganz herzlich bei Chris. Der hat nämlich das Kicktipp-Spiel letzte Saison und diese Saison verwaltet und mitorganisiert. Also immer wieder wichtig, dass auch Leute aus der Community mithelfen, uns da zu unterstützen. Chris gibt das auf an dieser Stelle und zum Ende dieser Saison. Also bedanken wir uns auch ganz, ganz herzlich bei Chris für den Einsatz. Ist nicht selbstverständlich, dass man das macht. Ist ja auch immer so ein bisschen stressig, gerade bei Kicktipp. Vielleicht versuchen wir nächstes Jahr ein bisschen was anderes zu organisieren, damit das alles ein bisschen anders läuft, damit noch mehr Leute in einer Gruppe mitmachen können. Aber einstweilen vielen lieben Dank, Chris, für deine Unterstützung und vielen lieben Dank alle, die mitgemacht haben bei Kicktipp und bei F1 Fantasy.
Ja, damit schließen wir, wie gesagt, die Folge ab. Kevin, ich möchte mich an dieser Stelle auch nochmal bei dir bedanken. Ich gucke seit 1997 die Formel 1 und ich muss sagen, diese 2024er Saison, die ich hier an deiner Seite verbringen durfte, war für mich definitiv die schönste mit all dem, was ich mit dir erleben durfte. Die Watchpartys, die Interviews, jede einzelne Folge. Dafür ein herzliches Danke, und dann würde ich dir als Chef dieses Ladens dann die Saisonabschlussworte überlassen.
Naja, wir sind ja noch nicht ganz am Ende. Ne? Wir wollen die Leute ja jetzt nicht irgendwie im Gefühl weglassen, dass das die letzte Folge von Starting Grid dieses Jahr gewesen ist. Wir haben natürlich noch die Griddies für euch, eure Jahresend-Awards. Da haltet ihr am besten unsere Social-Media-Kanäle mal im Auge und natürlich unsere Gruppen auf Telegram und Facebook und bei Discord. Denn ihr werdet abstimmen dürfen über verschiedene Kategorien und die werden wir ebenso wie ja vielleicht auch noch weitere Jahresrückblicksendungen, da müssen wir mal schauen, was wir da noch machen können, wen wir da vielleicht noch einladen können, hier im Podcast-Feed auf jeden Fall für euch zusammenfassen. Also ihr sollt auch noch zur Sprache kommen, ja. Also ihr sollt euch äußern dürfen, wen ihr als Fahrer des Jahres seht, Team des Jahres und noch viele weitere Kategorien. Also die Griddies 2024 wird es geben. Also auch noch ein paar Podcasts in den nächsten Wochen, um euch dann durchs Jahr zu bringen. Dann werden wir zu Beginn des Jahres 2025 eine kurze Pause machen. Einfach nur, um ein bisschen durchzuatmen, um uns ein bisschen zu sammeln. Also wir werden die letzte Folge vermutlich zwischen den Feiertagen veröffentlichen. Dann wird es ein paar Wochen Pause geben und dann geht es ja schon wieder los in Richtung Autopräsentation für 2025. F175, die große Show in der O2 Arena in London steht ja an. Also Testfahrten, ich glaube es sind noch 97 Tage bis zum ersten Rennen der Saison 2025. Kriegen wir schon rum gemeinsam, aber ich hoffe, ihr erlaubt uns dann auch eine kleine Pause. Und Dennis, ich bedanke mich schon jetzt für eine tolle Saison, dass du das hier so mitgemacht hast. Erfreut mich mit sehr viel Stolz und jetzt, dass wir dann auch gestern die Watchparty zusammen hier bei mir gemacht haben, uns einfach schön war. Ich finde, wir haben ein ganz tolles Feedback bekommen, auch auf die Art und Weise, wie wir diesen Podcast jetzt gestalten. Und das macht mich einfach froh. Das macht mich glücklich. Ich finde, Starting Grid ist wirklich mein Herzensprojekt. Seit 2016 mache ich das Ganze jetzt und mit all den Leuten, die das mitgemacht haben, bei denen ich mich bei allen auch nochmal bedanke. Jede und jeder für sich hat dem Podcast was Besonderes gegeben und so auch du, Dennis. Ich finde, das wird immer deutlicher, dass du jetzt auch in die Moderationsrolle so ein bisschen reinwächst. Das finde ich einfach toll, dass du dir das auch zutraust und dass du das auch so mitmachst. Und ja, vielen lieben Dank dir. Und ja, auf ein erfolgreiches Jahr 2025. Aber nochmal der Hinweis, wir sind noch nicht durch für dieses Jahr. Wir haben noch ein bisschen was für euch.
Ja, herzlichen Dank. Und wie du schon sagst, wir haben noch einiges im Köcher. Und ich freue mich vor allen Dingen auch dann aufs nächste Jahr, was ja auch sportlich hoffentlich ein Knaller wird.
Ja, ich mich auch.
Gut, dann machen wir den Deckel drauf. Ich wünsche allen eine traumhaft schöne Woche. Bleibt gesund, passt aufeinander auf und keep racing.
Starting Grid, der Formel 1 Podcast mit Kevin Scheuren und Dennis Lewandowski. Keep racing auf meinsportpodcast.de und überall, wo es Podcasts gibt.